Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, eine kurze Frage. Wie sucht ihr eigentlich nach Immobilien zum Kaufen? Wahrscheinlich kommen euch die großen Portale in den Kopf. Wir möchten euch heute aber vorschlagen, ein Tool zu benutzen, das alle Inserate aus allen Portalen zusammenzieht und dann übersichtlich für euch darstellt. Und zwar so, dass ein privater Immobilieninvestor richtig was damit anfangen kann. Also zum Beispiel filtern oder sortieren nach Quadratmeterpreisen oder Renditen. Das Tool heißt Immometrica und ist einer unserer Partner.
Ja, Immometrica hat den riesen Vorteil, dass sie eine Datenbasis haben, die eben weit über das hinausgeht, was einem zum Beispiel ein großes Portal alleine zur Verfügung stellen kann. Ihr könnt zum Beispiel so Suchen machen wie, zeigen wir mal alle Objekte in der Stadt Y, die mindestens 20% unter Marktwert inseriert sind, um Einkaufsgewinne zu realisieren, Schnäppchen zu machen. Und dahinter steckt dann wiederum Sprengnetter oder Pricehubble als Datenbasis für, was ist denn wirklich der Marktwert. Also, glaube ich, extrem wertvoll für jeden, der als Investor und nicht als Eigenheimkäufer Immobilien suchen möchte.
Und noch ein kleines Beispiel von Basti, ich weiß noch, wo er es mir erzählt hat und gesagt hat, wie er das macht. Das ist total logisch. Bei Immometrica guckt er rein, zeigt sich die Übersicht aller Immobilien an für sein Suchprofil und dann guckt er, bei welchen Immobilien wurden denn die Preise reduziert. Das weiß Immometrica nämlich auch. Wie lange ist so ein Inserat online und hat der Verkäufer schon ein paar Mal den Preis reduziert? Gerade in der aktuellen Marktphase, was ist das für eine Indikation? Es heißt natürlich, er ist irgendwie verhandlungsbereit. Offensichtlich kriegt er die Immobilie nicht so richtig los und Basti geht genau diesen Immobilien hinterher und versucht dann logischerweise noch weiter zu verhandeln.
Wenn ihr es ausprobieren wollt, immometrica.de, Metrica mit C, und wenn ihr dort den Gutscheincode IMMOCATION24 eingebt, bekommt ihr den ersten Monat gratis. Und nochmal, Immometrica ist tatsächlich auch das Tool, was wir selber für Immobiliensuche schon benutzt haben, was die allermeisten Masterclass-Teilnehmer in irgendeiner Art und Weise verwenden, um Schnäppchen zu finden. Es lohnt sich also wirklich. Immometrica.de und Gutscheincode IMMOCATION24.
Okay, das, also wenn ich jetzt schlecht rechne, dann kostet euch euer Eigenheim jetzt noch 1.000 Euro im Monat.
Naja, eher weniger.
Eher weniger. Eher weniger, ja. Okay, also keine Ahnung, 700, 800 Euro kostet euch euer Eigenheim im Monat dafür, dass ich abbezahle. Ihr habt lange festgeschrieben?
Ja, alles über 20 oder länger.
Okay, wow, ja. Okay, das heißt, das bleibt auch so. Ja. Okay, und wenn ihr damit jetzt mieten würdet, mit dem gleichen Budget, ja, dann wäre das nicht so ein Haus.
Nee, auf keinen Fall.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Aaron hat seinen Traum vom Eigenheim erfüllt und daraus gleich eine Investition gemacht mit integrierter Ferienwohnung. Das war ungefähr 2021 und jetzt hat er 2024 dann auch eine Wohnung gekauft, das Ganze in Süddeutschland. Und wir dachten, das ist eine super spannende Geschichte, sie einmal zu erzählen, weil wir wissen, dass viele von euch natürlich gerne auch ein Eigenheim haben wollen. Wie kann das denn ein Case werden, dass es auch eine gute Investition ist? Und wie kann man denn 2024 in Süddeutschland eine Immobilie kaufen, die sich dann auch rechnet nach den gestiegenen Zinsen quasi. Deswegen, ja, super spannend. Schön, dass du die Zeit nimmst. Hallo Aaron.
Vielen Dank für die Einladung. Hi Marco.
Ja, gerne. Lass uns anfangen. Kurz paar Basics. Du bist knappe 40.
Ich war 40, ja, in Kürze.
Ja, Aalen nochmal ist in Süddeutschland so ein bisschen östlich von Stuttgart.
Richtig. Zwischen Stuttgart, Ulm an der bayerischen Grenze sozusagen, Stunde nach Stuttgart, dreiviertel Stunde nach Ulm, genau.
Ja, und Heidenheim an der Brenz haben wir ja zwei Wohnungen, das ist sowas wie die Nachbarstadt.
Ne? Sozusagen, genau.
Haben wir damals auch rausgefunden, in Süddeutschland ist ganz, ganz clever eigentlich, weil die Preise jetzt nicht so hoch sind wie in Stuttgart oder München.
Richtig.
Ja. Aber man hat trotzdem Süddeutschland mit guter Industrie eigentlich, ne?
Genau, also sehr viele Arbeitgeber, große Arbeitgeber. Ja, eigentlich kleine Städte, also Aalen, Heidenheim, Schwäbisch Gmünd gibt's noch in der Ecke. Alles Städte zwischen 50 und 80.000 Einwohner.
Wie viel hat Aalen ungefähr?
70. Über 70. Ja. Große Arbeitgeber, Konzerne, die ganze Autozulieferer Richtung Stuttgart natürlich. Sehr viel los, was den Mietmarkt angeht. Also zu wenig Wohnungen natürlich. Ja. Relativ hohe Preise. Aber der Bedarf ist gesichert über die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich.
Ja. Ja, lass mal ganz kurz über Preise reden, weil ich frage ja dann immer meine Gäste, wenn wir jetzt quasi hier den Aalen-Experten haben, was wäre ein guter Quadratmeter Kaufpreis in Aalen für eine Bestandswohnung? wenn ich da jetzt eine...
Knapp über 2000. 2300, klar, je nach Zustand, aber...
Also das wäre jetzt, wenn es eine Bestandswohnung wäre, die wurde jetzt lange Zeit nicht groß renoviert, aber jetzt auch nicht ganz schlimm irgendwie, dann würdest du sagen, zahle ich gute 2, dann mache ich einen guten Deal.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Okay. Und wie war das 2021 vom Preisniveau her, würdest du sagen?
Deutlich tiefer.
Tiefer?
Ja.
Tiefer, also hast du unter 2 gekauft?
Ja, also mein Eigenheim unter 2 war... Sehr guter Deal, muss man dazu sagen. Mhm. Aber
das heißt, du würdest jetzt für Aalen sagen, das ist jetzt trotz den gestiegenen Zinsen nicht günstiger geworden.
Nee.
Ha, es ist sehr
nicht kenntlich. Also es ist sehr konstant. Also jetzt natürlich läuft man an solche Objekte hin, aber im großen Durchschnitt ist nicht so viel passiert wie in anderen Regionen. Also wenn ich höre, 20% Preisverfall durch die gestiegenen Zinsen, das war ja nicht so.
Sehr interessant. Das zeigt mal wieder, wie wichtig es ist, wirklich sich immer die Teilmärkte anzugucken. Ein Schnitt über ganz Deutschland geht sowieso nicht. Und also ich kenne das ja von vielen Podcast-Gästen, größeren Städten und so, wo man wirklich Deals sagt, hey, boah, das ist auf jeden Fall mal 20% günstiger. Allein Angebotspreise sind deutschlandweit um 10% runter, sind ja aber nur Angebotspreise auf den Portalen. Sehr spannend, dass du das so berichtest aus Aalen. Aalen ist ja so, ich weiß nicht, Speckgürtel kann man vielleicht auch nicht sagen, ne? Aber irgendwie halt Kleinstadt, ne? In einer strukturstarken Gegend.
Ja.
Und aber das ist jetzt ein guter Einkauf, was wäre ein guter Verkauf? Wir nehmen ein bisschen vorweg, aber du hast auch gesprochen schon im Vorgespräch von einer Flip-Option für die Wohnung, die ihr dieses Jahr gekauft hat. Also, was kann man verkaufen, wenn man es, was glaubst du?
Ja, ich habe jetzt die ganze Innenhülle der Wohnung neu gemacht, also Boden, Wände, Türen und so weiter. Da würde ich schon um die 3.000 auf den Quadratmeter bekommen.
Okay.
Knapp 3.000.
Ja. Okay.
Und Neubau dann knapp drüber, also diese Preisregion, ja.
Neubau knapp drüber, ja gut, Neubau für knapp über 3 ist natürlich auch schwer herzustellen, ne?
Ja.
Okay. So, und Mietniveau, wenn man heute neu vermietet?
Zwischen 9 und 11 Euro, so ganz grob.
Zwischen 9 und 11, okay, da hätte ich vermutet, dass das schon noch, wir haben gerade auch neu vermietet in Heidenheim, ich weiß es leider gerade nicht für was auf dem Quadratmeter, aber waren happy, aber jetzt, wir haben in Brandenburg ja zum Beispiel mit deutliche Mietsteigerungen erlebt, die gibt es logischerweise jetzt in Heidenheim oder Aalen gibt es die auch, weil die Mieten überall mehr gestiegen sind, ne? Aber ich hätte jetzt vielleicht sogar noch mit mehr gerechnet, okay, aber 9 bis 11 jetzt aktuell.
Genau, ja. Also ich hätte in der Wohnung nichts gemacht, hätte ich sie für 9 bis 11 Euro vermieten können. Jetzt habe ich ein bisschen was gemacht in der Wohnung. Jetzt vermiete ich sie für um die 13 Euro.
Du vermietest jetzt für um die 13?
Ja. Okay. Mit Küche aber, Garagenstellplatz und halt Innenhülle ist sozusagen Neubau.
Okay. Ich rechne jetzt gerade, jetzt hast du gesagt, du könntest die für 3.000 verkaufen. Ich will nur ein kurzes Marktgefühl kriegen. Ne? Wenn du 13 Euro Miete bekommst, mal 12 durch 3.000 sind das 5,2%, was quasi im Verkauf für einen Kapitalanleger, der das bratfertig von dir kaufen würde, wäre das eine Rendite. Jetzt hast du aber, was hast du für einen Quadratmeter dann gehabt mit Renovierung drin? Kannst du es schätzen ungefähr?
Wenn du für was ich ausgegeben habe?
Ja.
Ja, das waren 20.000 auf 82 Quadratmeter.
Okay, warte.
250 Euro.
250 und gekauft hast du für wie viel auf den Meter?
2,4,
also hast du 2,650, also hast du quasi ein 6%er.
Ja, richtig. Ja.
Okay. Ja gut, also da haben wir doch schon mal ein gutes Marktgefühl. Jetzt fangen wir mal vorne an, würde ich sagen. Du bist nicht Fulltime Immobilieninvestor, sondern du hast einen anderen Job, oder?
Richtig. Bin Vertriebsleiter aktuell, habe, sage ich mal, typische Konzernlaufbahn hinter mir. Habe dann angefangen als Trainee, angestellter Führungskraft. Nach 13 Jahren habe ich dann gewechselt in die, Mittelstand. Bin jetzt, dort seit 4 Jahren im Mittelstand unterwegs. Alles Bauzuliefererindustrie, also da habe ich auch schon die ersten Berührungspunkte in Richtung Immobilien natürlich gehabt auf Berufswegen. Genau, und jetzt Vertriebsleiter.
Wie stressig ist der Job?
Gibt schon zu tun. Ja, also bleibt immer was liegen. Die Tage sind gefüllt. Macht Spaß, klar, auch viel unterwegs. Aber klar, viel zu tun, Mitarbeiter, Themen. Langweilig wird es einem nicht, klar.
Ist das, also ich war ja auch mal Vertriebsleiter im früheren Leben. Das heißt, du hast quasi unter dir ein paar Vertriebler, mit denen musst du regelmäßig sprechen, wo deren Deals stehen. Hast deine eigenen Deals, hast deine eigenen Kunden, bist wahrscheinlich ein paar Tage die Woche unterwegs.
So ungefähr, genau.
Und der Rest im Homeoffice?
Ja, Homeoffice. Ja. Ich hab auch einen relativ großen Innendienst bei der Firma. Also Vertriebsinnendienst, Vertriebsaußendienst ist gleich groß. Ja, dann bin ich teilweise im Büro, in der Zentrale, das ist kurz vor Stuttgart, oder im Außendienst, also in der Begleitung der Außendienstmitarbeiter. Beim Kunden selber betreue ich keine Kunden, ich bin dann halt bei wichtigen Gesprächen, dabei, Jahresgespräche und so weiter, aber jetzt nicht selber in der Kundenbetreuung.
Okay, und zwei Kinder, wie alt sind die?
3 und 5.
3 und 5, war schön, da ist ja noch was zu tun auf jeden Fall.
Da ist immer was los,
ja. Meine Tochter ist ja 5, wenn mir das mal 2 vorstelle, ja. Und du, wann bringst du dann Immobilienthemen unter in deinem Alltag?
Das mache ich hauptsächlich abends. Also ich sag mal, wenn Ruhe einkehrt, wenn die Familie im Bett ist, meine Frau geht meistens etwas früher ins Bett wie ich, dann geht sozusagen die Zeit los, dann kümmere ich mich um die Sachen. Masterclass habe ich ganz ähnlich gemacht und das passt. Ich beschäftige mich gern damit. Das ist jetzt keine Anstrengung in dem Sinn. Es macht Spaß, deswegen geht es natürlich auch leicht von der Hand, aber es braucht Zeit, klar.
Wann gehst du ins Bett und wann stehst du auf?
Ja, ich gehe zwischen 12 und 1 ins Bett, stehe um 7 auf, spätestens. Also durch die Kinder geht es nicht.
Ja. Okay, du siehst sportlich aus, machst auch noch Sport?
Auch, ja. Ich spiele Tennis, genau. Ja.
Wann bringst du das noch runter?
Das mache ich auch am Abend. Klar, ist im Sommer etwas einfacher. Du brauchst keine Halle, du kannst sozusagen auf den Platz gehen und spielen. Und ja, da gucke ich halt, dass ich regelmäßig was tue. Das ist natürlich auch ein guter Ausgleich. Macht den Kopf frei. Auch am späten Nachmittag, Abend. Muss aber klar gut geplant sein. Ja.
Ja, schön. Also finde ich immer wichtig, dass man einfach versteht, weil das Ganze ist ja so ein bisschen das 30er-Dilemma. Ich habe mal einen Post darüber geschrieben auf LinkedIn, mehr oder weniger einfach nur Gedanken runtergeschrieben und dann haben das so viele Leute gelesen, weil das alle so fühlen, dass du eigentlich in den 30ern kommt alles zusammen. Ne? Kinder, du gibst Gas in der Karriere, dann merkst du, Vermögensaufbau, dann musst du so ein Thema jetzt wie Immobilien da reinfahren. Deswegen frage ich so explizit nach, wann du das wie machst. Okay, dann kam es 2019 zum Eigenheim. Erzähl mal, wie es
passiert ist. Also gekauft haben wir schon etwas früher. Gekauft haben wir das 2018. Allerdings war ich beruflich in einer anderen Stadt. Ich war im Schwarzwald in Freiburg und wir haben das gekauft vor der Haustüre, also in unserer Stadt in Aalen. Und dann haben wir das irgendwann mal gefunden, nachdem wir lange gesucht haben, haben das gekauft. Dann war klar, wenn wir irgendwann mal zurückkommen, wird das Haus kernsaniert und wir ziehen selber ein. In der Zwischenzeit hab ich das vermietet, das ganze Haus am Stück sozusagen an eine Baufirma. Die haben hier in der Region große Umgehungsstraße gebaut, die B29. Und die Monteure waren hier zur Miete.
Ja. Ah, spannend, okay. Also das war 2018.
Genau.
Es ist lustig, weil ich habe nebenbei gerade die Bilder durchgeklickt auf Booking, da kommen wir gleich zu. Also 2018 gekauft, für wie viel? 300.000 Euro, 2018 finanziert mit 2% Zinsen, 2% Tilgung oder sowas?
Weniger. Also es war viel, ja, wir haben einen Anteil KfW-Kredit, also fast so knapp über 1%. Also verschiedene Bausteine, wenn man alles zusammennimmt, ja, knapp über 1%.
Also Bankrate 3% oder was? Annuität?
3,5%, ja.
Okay, sind 9.000 Euro im Jahr.
Ja, also insgesamt 3%, genau. Aber großer Umbau kommt dazu.
Also ja, ja, okay, aber jetzt erstmal beim Kauf hattet ihr eine Belastung von 750 Euro im Monat ungefähr aus dem Kredit. Ja. Und die Monteure haben das pauschal gemietet, das ganze Haus für?
In einem, genau.
Und da habt ihr euch vorher geeinigt auf ein Jahr oder?
Nee, das war ein ganz normaler Mietvertrag. Der Bau ging ja über Jahre, Jahrzehnte. Ja, ja. Und das war aber abgesprochen, ja, die Situation war klar.
Irgendwann also der Bau der Umgehungsstraße ging über Jahrzehnte.
Richtig.
Ja. Ja. Okay. Okay, und ungefähr Mieteinnahmen, weißt du das noch?
Ja, knapp über 1.000 Euro waren das.
Okay, also es hat sich quasi getragen.
Ja.
Bis ihr dann logischerweise, dann habt ihr angefangen, Kern zu sanieren und dann mussten die ja raus und ihr musstet noch mehr monatliche Rate bezahlen.
Richtig, genau.
Ja. Okay, ja, dann erzähl mal den Case. Jetzt ist ja cool, dass ihr es vorher vermietet habt und euch schon mal gesichert habt und dann habt ihr euch entschlossen
zu sagen. Genau, ja, dann kam praktisch das Angebot vom Arbeitgeber damals. Ich kann zurück in die Heimat, ich habe das offen kommuniziert, dass wir da was gekauft haben. Im Konzern ist es möglich, die sind, sage ich mal, bundesweit, haben die ihre Standorte, also war das auch absehbar, dass das früher oder später der Fall ist, dass ich die Möglichkeit habe, zurück in die Heimat zu gehen. Dann kam das 2020. Wir haben gekündigt, haben dann praktisch die Kernsanierung geplant. Ich konnte zusätzlich Elternzeit nehmen. Meine erste Tochter ist auf die Welt gekommen, konnte dann auch einiges selber machen durch die freie Zeit in der Elternzeit. Und dann haben wir kernsaniert. Und das Haus war so, dass wir ja natürlich sehr viel Platz hatten auf einmal. Ein riesen Keller, den wir eigentlich nicht brauchten. Und haben wir dann eine Einigewohnung eingebaut. Eigentlich ursprünglich mit dem Hintergedanken, Kinder sind schnell groß. So haben wir dann praktisch, ja, haben die ein bisschen ihr eigenes Reich. Ich habe eine Eingangstüre eingebaut, aber trotzdem kommt man von innen auch in die Wohnung, also durch das Wohnhaus in die Einliegerwohnung. Und klar, jetzt lässt die Wohnung jetzt 15 Jahre leer stehen. So kam man dann, ja, sind wir dann, sage ich mal, in das nächste Thema so ein bisschen reingeschlittert, Kurzzeitvermietung. Da haben wir gesagt, also, das probieren wir einfach, wenn es nicht klappt, man ist schnell auch wieder in einer herkömmlichen Vermietung, wenn man das Modell nicht möchte. Und dann haben wir das angefangen. Haben die in Kurzzeit vermietet, voll möbliert, voll ausgestattet und seitdem läuft es.
Ja, ja. Also sieht man hier auf den Bildern, ist wirklich wirklich super ausgestattet. Ihr habt auf Booking, sehe ich nur hier, 9,7, außergewöhnlich. Schreibt einer, tolle Ausstattung, sehr modern, sehr absolut empfehlenswert, die beste Ferienwohnung, die wir je hatten. Okay, was hat das gekostet, die Einigung? Das habt ihr bestimmt ja separat irgendwie.
Die Einrichtung?
Nee, also Einliegerwohnung an sich, die Sanierung und die Einrichtung.
Also wenn ihr mal, das lief natürlich alles in einem. Also ja. der ganze Umbau war ein Kostenblock sozusagen. Die Einliegerwohnung lief ja bei allen Gewerken so mehr oder weniger mit. Also als Beispiel, wir haben von einem Schreiner unsere Küche machen lassen und haben dann zusätzlich den Auftrag geben für eine kleine, einfache Küche für die Einliegerwohnung. Wenn ich es jetzt aber mal Kosten auf die Quadratmeter runterbreche, hätte die Wohnung am Ende so um die 160.000 gekostet.
Okay, okay. Und jetzt sag mal noch den Gesamtbetrag von der Sanierung?
Um die 600.000.
Also das Haus hat quasi 300 gekostet mit Grundstück?
Ja.
Und dann 600 drauf, ihr habt also 900.000 in Summe investiert.
Ja, richtig.
Und du würdest sagen, davon entfallen 160 auf die Einliegerwohnung.
Ja, man ist quadratmeterweise unterbrech.
Ja, verstehe.
Man kann so nicht sagen, weil in der Einliegerwohnung habe ich sehr viel selber gemacht, dass einfach ja kleinere Flächen sind. Das ging dann auch im größeren Bereich, wo wir jetzt selber drin wohnen, da haben es meistens die Handwerker gemacht.
Ja. Ja, okay, jetzt sind wir natürlich gleich gespannt, was das Mieteinnahmen bringt, aber jetzt will ich erst mal kurz einmal nachfragen quasi nach Vermietbarkeit. Und du hast ja auch wirklich in einer Folie von dir, da fasst du quasi in einem PDF, super zum Anschauen, das Investment zusammen, und dann gibt es so eine Folie mit Ausschreibung, wie viel Exposé-Aufrufe du hast. Das ist die Vermietung, oder?
Das ist die Wohnung, die ich gekauft habe in diesem Jahr.
Ach so, das ist schon die. Ja. Ah, okay. Ja. Das ist gar nicht die Ferienwohnung, okay. Nein. Aber okay, dann trotzdem die Frage zur Ferienwohnung. Also in Aalen, ihr habt das einfach probiert oder habt ihr vorher irgendwie analysiert?
Gar nicht, überhaupt nicht. Also da kam das eine zum anderen. Der erste Gedanke, wir haben den Raum, wir bauen da eine Wohnung ein. Wenn wir eh jeden Stein letztendlich umdrehen, läuft es mit. Auch kostenmäßig mehr oder weniger. Dann kam irgendwann mal der Gedanke auf, ja gut, es geht am Ende zu, wie wollen wir es machen mit der Vermietung? Wir lassen es jetzt ja nicht leer stehen, bis dann, sage ich mal, die Kinder reingehen. Dann war das auch so eine Phase, wo dieses ganze Airbnb-Ding so ein bisschen Trend war. Man hat es öfters auch gehört. Und dann haben wir letztendlich gesagt, also das probieren wir, wenn es schief geht, wenn uns das nicht taugt am Ende, ist es ja sofort auch wieder beendet, und du bist sofort auch wieder in der herkömmlichen Vermietung.
Ja, okay. Aber gut, ihr habt natürlich schon ein bisschen investiert, dass die Wohnung schön wird quasi. Klar. Aber wer kommt jetzt in eine Ferienwohnung in Aalen?
Hauptsächlich Geschäftsreisende. Also gerade für die Arbeitgeber, die es hier in der Region gibt, das sind bestimmt 70%, würde ich mal sagen, der Gäste. Und dann gibt es schon einen Anteil, ich sag mal, Privatkundschaft, die Verwandtschaft hier in der Gegend haben. Da kommen die Eltern, besuchen der Sohn, der hier bei einem der Firmen arbeitet. Die kommen auch regelmäßig, also es sind auch einige Gäste dabei, die immer wieder kommen, weil dann in der Region hier irgendwie Verwandtschaft lebt, wenn man jemanden besuchen möchte. Das sind auch bestimmt nochmal die restlichen 30%, sage ich mal.
Interessant, weil eine Urlaubsregion in dem Sinn ist ja nicht, würde ich sagen. Nee. Dass das dann so funktioniert. Also ich habe es gerade versucht zu buchen. Das nächste, was mir angeboten wird, ist der 19. Dezember. Ja. Wir nehmen jetzt hier Ende Oktober auf, unseren Podcast. Also hast schon lange Voraus Auslastung, und dann für 170 Euro für 2 Nächte. Ich weiß nicht, warum ich hier 2 Nächte anbiete. Ist das Minimum, oder?
2 Nächte ist Minimum, ja.
Und da quasi 170 Euro.
Ja, also man kann sagen, wenn eine Person alleine kommt, jetzt ohne größere Rabatte, also das heißt eine längere Laufzeit oder extrem früh gebucht oder so, 85 Euro.
Pro Nacht.
Zahlt die Person pro Nacht, ja.
Und da bleibt bei euch wie viel hängen?
Ja, minus 12-15%, je nach Portal, ja.
Okay, minus 12 für 75.
Also um die 75 Euro habe ich so im Schnitt. Sind natürlich aber auch Mieter dabei, die dann mal 4 Wochen da sind. Da geht der Preis natürlich runter.
Und dann hast du aber trotzdem ja auch noch irgendwie Nebenkosten, ne? Also das ist ja dann warm, pauschal und so mit allem, ne?
Da ist alles dabei, klar. Also auch das, wir haben natürlich eigene Zähler, das ist alles so zur Vermietbarkeit gebaut worden. Im Grunde, ja, ich habe es mal gerechnet, aber im Grunde läuft es mit. Also wenn ich es jetzt ganz runterbreche und mal auseinanderstückeln würde, dann hätte man irgendwo mit allem drum und dran, müsste ich pro Nacht an die 4 Euro Betriebskosten sozusagen abziehen, wenn ich es auf die Nacht runterbreche.
Ja. Gut, das geht ja, wenn ihr 75 einnimmt. Ja. Okay, und jetzt sag mal im Jahr, was nimmt ihr da ungefähr ein?
Um die 18.000, sowas.
Um die 18.000. Okay, jetzt können wir mal versuchen, den Gesamtcase zu rechnen. Mhm. Ihr habt 900.000 Euro bezahlt, all richtig. In.
Ja, richtig.
Was ist das für eine monatliche Belastung? Hängt ja jetzt sehr von den Krediten ab und so, aber...
Ja, wir haben an die knapp 2.000 Euro.
Also 2000 Euro Bankrate.
Ja.
Und da ist aber auch Eigenkapital drin.
Wie meinst du Eigenkapital?
Also in den 900.000 Euro, die habt ihr komplett finanziert oder ist da...
Nee, da steckt auch etwas Eigenkapital drin, ja.
Aber jetzt, keine Ahnung, 10%
nee, oder sag so? Mal, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, aber ich sage jetzt mal vielleicht 150.000 so was.
150.000, okay, also, machen wir jetzt mal, ich will den Case quasi in Summe, also 150 EK rein, dann habt ihr jetzt 2.000 Euro Bankrate im Monat und macht aber 18.000 Euro.
Ja.
Das sind ja alleine 1.500 Euro im Monat.
Richtig.
Wo man aber noch ein bisschen Betriebskosten abziehen muss.
Genau.
Okay, das, also wenn ich jetzt schlecht rechne, dann kostet euch euer Eigenheim jetzt noch 1.000 Euro im Monat.
Naja, eher weniger.
Eher weniger.
Ja.
Okay, also keine Ahnung, 700, 800 Euro kostet euch euer Eigenheim im Monat dafür, dass ich abbezahle. Ihr habt lange festgeschrieben?
Ja, ja, alles über 20 oder länger.
Okay, wow, ja. Okay, okay, das heißt, das bleibt auch so. Ja. Okay, und wenn ihr damit jetzt mieten würdet, mit dem gleichen Budget, ja, dann wäre das nicht so ein Haus.
Nee, auf keinen Fall.
Ja. Naja, weil das ist ja das jetzt irgendwie das Interessante, ja, ne? Ich finde das, also jetzt ja, kann man natürlich dann über, wenn man das jetzt querrechnen würde, würde man versuchen, ja eine Eigenkapitalrendite auszurechnen auf die 150.000 ja, Euro.
Ich habe es jetzt, ich habe es tatsächlich jetzt auf unser Gespräch mal gemacht, zum ersten Mal. Von der Seite zu hören, ist für mich auch neu, weil das war ja zu dem Zeitpunkt gar kein Business Case.
Ja.
Das war eigentlich nur, das ist ja so, dass wir sind da ja so reingeschlittert, sage jetzt mal. Wir haben uns einen Eingang gekauft. Ohne Hintergedanke, EK schonend oder geschweige denn in der Vermietung zu gehen. Es kam tatsächlich das eine zum anderen. Und durch die Kurzzeitvermietung, also auch in der Planung davor, bevor wir das dann gestartet haben, war das immer noch kein Business Case. Das war, ja, jetzt haben wir den Raum, den lassen wir nicht leer stehen. Das probieren wir jetzt einfach. Wenn wir merken, wir haben da keinen Bock mehr drauf, dann lassen wir es halt. Und so kam das halt. Und klar, wenn dann die Einnahmen kommen, wenn du, ja, wir wohnen natürlich hier, wir haben auch Kontakt zu den Mietern, wir sehen die, ich gehe aktiv auf die zu, ich lasse mich bei denen blicken, wenn jemand da ist. Das macht auch Spaß. Und erst dann kam dieser Gedanke, sage ich mal, als Business Case und zu sagen, Mensch, coole Geschichte, das lohnt sich, das macht Spaß. Und dann ging auch bei mir der Investitionsgedanke erst wirklich los. Also als wir schon eigentlich drin waren in dem Thema.
Ja.
Und okay, wenn ich es mal runterrechne, weil du das, sage ich mal, so rechnest, dann wäre es, wenn jetzt die 160.000 Euro nehmen für die Wohnung und die Mieteinnahmen der Nebenste, dann wären wir irgendwo bei einem 12%er oder bei einem 11,5%er. So kann man es auch nicht sehen, weil ich muss halt die Wohnung immer rausbrechen aus dem Gesamten. Also ich kann es gar nicht so einfach umlegen alles und runterbrennen nur auf diese Wohnung.
Ja, also klar, du kannst es jetzt nicht mal, also kannst es nicht skalieren, du kannst nicht sagen, dasselbe Modell mache ich wahrscheinlich 10-mal, das würde irgendwie so nicht funktionieren. Aber es ist ja eine geniale Quersubventionierung für das Eigenheim und du kannst ja dann durchaus auch steuerlich ein paar Dinge machen, die du absetzen kannst auf die Wohnung, ne?
Richtig.
Wenn das alles komplett getrennt ist und komplett läuft, dann hast du da ja eine Vermietung.
Richtig.
Wo du dann auch die Zinsen absetzen kannst und so weiter.
Richtig.
Ja. Schön.
Es ist sehr, sehr dankbar, weil es im eigenen Haus ist. Also das heißt, wir machen das selber. Und ja, du hast einfach die Nähe. Du kannst, du gehst zu Hause hier raus, laufst ein paar Treppen runter, bist an der Mietswohnung.
Ja.
Ich sag mal, in dem Moment, wo du dich ins Auto setzen musst, zum Putzen und so weiter, wird es natürlich alles komplizierter. Deswegen groß multiplizierbar, nein, aber für diese Situation, die wir gehabt haben, ja, klar, ist eine geile Geschichte. Klar.
Cool. Ja, Gratulation. Also sieht vor allem wirklich toll aus. Ist, glaube ich, ein wunderschönes Eigenheim, das jetzt so viel kostet wie eine kleine Mietswohnung dort. Ja. Für euch unterm Strich, das ist echt geil und sich dadurch von selber abzahlt, also echt Gratulation, voll toll. Okay, und jetzt fast forward 2024, jetzt habt ihr quasi irgendwie Blut geleckt und wollt habt tatsächlich in die Investition gedacht.
Richtig.
Und habt weitergemacht.
Also es ging dann mit der Kurzzeitvermietung ging das los. Also ich bin dem Thema nicht fern durch meinen Beruf, also ich war immer in der Zuliefererindustrie. Ja, es war mir auch immer klar, dass es dass es eine gute Geschichte ist, auch als Altersvorsorge und so weiter. Zu der Zeit sind auch meine Kinder dann auf die Welt gekommen. Das heißt, ja, auch da hat man sich dann mal andere Gedanken gemacht in Richtung Zukunft. Ja, und so kam das alles zusammen. Also die eigene Erfahrung durch die Kurzzeitvermietung, der Zukunftsgedanke durch Nachwuchs und Hausbau und so weiter. Und klar, mir war völlig klar, man muss was tun, selber, man kann da nicht irgendwie, ja, darauf hoffen, dass es mit der Rente alles gut geht, vor allen Dingen in der aktuellen Situation wird's einem ja noch mehr klar. Ja, und dann gingen eigentlich so die konkreten Gedanken los, ich bin auf Immocation gestoßen, ich habe dann 23 angefangen mit der Masterclass und das dann schon, ja, aus in meinen Gedanken sehr, sehr konkret angefangen, mit dem Ziel dahinter, wo die Reise hingehen soll. Und ja, und jetzt im Zuge von der Masterclass kam praktisch dann die zweite Wohnung, voll und ganz mit dem Investitionshintergedanke. Genau, und die ist jetzt seit kurzem vermietet.
War gleich klar, dass die auch in der Nähe ist?
Ja. Wir haben halt hier im Umkreis eine starke Region, also wir haben eine Hochschule, wir haben halt diesen Wohnmarktmangel oder Wohnraummangel, der ja doch nochmal etwas ausgeprägter ist wie vielleicht in anderen Regionen. Man kauft hier aber auch teuer, wir haben diese Schwankungen, wie wir es zu Beginn besprochen haben, hier nicht so gemerkt, also der Markt geht auch mal nicht 20% zurück, auch jetzt in der schwierigeren Zinsphase. Aber du hast halt die Sicherheit, dass immer Wohnraum gesucht wird. Einfach durch das, dass es eine sehr wirtschaftsstarke Region ist. Wir sind aber jetzt auch keine Großstadt, das ist auch keine A-Stadt. Das ist nicht einfach, aber ich finde, das passt gut zusammen. Ja. Und man muss nicht weit fahren. Also klar, ich gucke natürlich im Umland, aber ja, ich gucke jetzt nicht in anderen Städten oder so. Hier kenne ich mich aus. Da weiß ich einfach schon vieles, habe ich ein sehr gutes Gefühl. Auch das Thema, Mikrolage, wie ist die Straße daneben, das habe ich mir einfach erspart, weil es Substanz gibt. Also es war jetzt nicht vonnöten, da irgendwo in eine ganz andere Region zu gehen. Also zumindest nicht jetzt.
Ja, ist ja schön. Also weil das ja irgendwie also ganz klar hohe Mietnachfrage gibt, aber ein Kaufpreisniveau, was noch bezahlbar ist und dadurch die Renditen auch irgendwie passen.
Richtig.
Ja. Wann ungefähr war Notar jetzt 2024?
Monat? Ende April, Mai.
Ja. Okay, das heißt, du hast die Monate davor dann strukturiert gesucht. Erzähl mal, wie du die Akquise gemacht hast.
Ja, also das, ich habe mich letztendlich, im Markt umgeschaut. Ich habe sehr viele Besichtigungen gemacht. Das war alles im Zuge von der Masterclass. Also letztendlich so wie man es dort lernen letztendlich. Und viele Besichtigungen gemacht, Erfahrung gesammelt, Makler kennengelernt, Gefühl von Markt bekommen, weil klar, also es gibt die Tools, die da viel hergeben. Es ist aber am Ende trotzdem was anderes, wenn du halt fort bist. Die Situation bei der Besichtigung mit dem Makler, Kontakte aufgebaut. Ich habe die Wohnung letztendlich auch von einem Makler gekauft, den ich dann auch schon gekannt habe, also mit dem ich schon kurz zuvor ein paar Sachen angeguckt habe. Und dann bin ich zu der Wohnung gekommen. Die war jetzt nicht, das war jetzt nicht der Mega-Deal, aber das war sehr solide. Und für mich war das Ziel in der Masterclass, einfach die Sicherheit zu bekommen und, sage ich mal, so von dem theoretischen Wissen ins Doing zu kommen. Also nicht Gefahr zu laufen, sich dann ja mit den Einheiten totzurechnen. Und mir war eigentlich klar, ich muss jetzt da nicht der perfekte Deal machen. Ich will Erfahrung in der Praxis sammeln. Und ja, es hat trotzdem etwas Zeit gebraucht. Und dann bin ich an dieses Objekt gekommen. Das war günstig, kein Megadeal, aber günstig für die Region. Das war sehr solide. Also das ist Mehrfamilienhaus mit ja acht Einheiten. Und da habe ich eine Wohnung gekauft. Es sind einige Eigentümer drin. Also es ist sehr gepflegt. Man hat einfach gesehen, es wird immer was gemacht an dem Gebäude. Und ich hätte die Wohnung letztendlich auch so, wie ich sie gekauft habe, vermieten können. Mhm. Und das war mir wichtig zu dem Zeitpunkt.
Hast du Anfang 2024, du hast dann mehrere Besichtigungen gemacht. Wie ist dein Marktgefühl? Hast du da verhandelt? Hast du quasi, also du standest wahrscheinlich in vielen Wohnungen und sagst, so ist sie noch zu teuer? Ja. Wie war da dein Gefühl? Ja.
Ich habe eigentlich vom ersten Tag das ja verhandelt. Also das heißt, ich habe einen gewissen Prozess für mich mehr oder weniger aufgebaut, also von Besichtigung zu Besichtigung oder von Objekt zu Objekt. Das heißt, ich habe dann irgendwann mal mir einen Kaufpreis Angebotsvorlage erstellt. Das heißt, die habe ich nach Besichtigung genutzt. Habe dann die Daten eingetragen, also mein Angebot an der Makler, und habe das letztendlich nach den Besichtigungen verschickt.
Mhm. Und wie war so Resonanz? Hast du das Gefühl, da waren schon 5 andere Interessenten auch da jedes Mal, oder?
Ja, also es war so, das wusste ich ja auch. Also ich hab letztendlich solche Dinge auch an Makler gefragt. Teilweise hat man es gesehen. Also die machen ja dann gerne ihre Termine auch hintereinander. Das heißt, ja, vor dir ist schon einer da, nach dir kommt einer. Genau, aber letztendlich, ja, man versucht ja auch, sich nicht zu verleiten zu lassen. Es ist was ganz anderes wie's Eigenheim. Also, ja, es ist viel emotionsloser, sage ich. Also, und daran habe ich auch versucht, mich zu orientieren, also nicht verleiten zu lassen, irgendwo sich in einer Wohnung oder Objekt zu verlieben sozusagen, sondern es wirklich als Investition oder Kapitalanlage zu sehen. Und dann ist das schon ihr reines Zahlenspiel neben Bausubstanz und passt es, sag ich mal, fort.
Ja. Okay, und die Wohnung, warum hast du dann die gekauft?
Gut, das war Preis. Das Thema. Es war ein ordentlicher Preis. Die Wohnung war ja in jeder Hinsicht sehr solide. Es ist immer mal wieder ein bisschen was gemacht worden im Gebäude, in der Wohnung. Ja, sehr unkompliziert, direkt an der Hochschule bei uns. Ich habe dort ja alle Möglichkeiten, also ich hätte die letztendlich auch zum Beispiel als WG auch vermieten können, und ich wollte halt die Flexibilität haben, dass ich einfach sage, okay, ich habe die Möglichkeit, irgendwann mal auch in eine Kurzzeitvermietung zu gehen. Ich habe die Möglichkeit, in eine WG-Vermietung zu gehen. Und das war mir wichtig, das habe ich dort, das ist in direkter Nähe zur Hochschule in Aalen. All die Punkte hat die Wohnung letztendlich erfüllt. Es war zudem ein ordentlicher Kaufpreis, war allerdings nicht mehr verhandelbar, aber war schon zum ganz guten Preis ausgeschrieben. Und da kam dann der besagte Makler auch auf mich zu, weil ich ihn halt einfach durch andere Besichtigungen schon gekannt habe.
Ja. Okay, 205.000 Euro hast du bezahlt, ne?
Richtig.
Das sind 2.500 auf dem Quadratmeter ungefähr.
Richtig, ja.
Und dann hast du saniert. Wie viel hat das gekostet ungefähr?
Um die 20.000.
Okay, für eine 80 Quadratmeter, 3 Zimmer. Was hast du da gemacht alles?
Also eigentlich kann ich sagen, die ganze Innenhülle. Also Boden, Wände, ja, Elektrik.
Auch, ja?
Ja. Bad. Okay.
Bad neu gefliest und so, also man sieht's ja auch auf den Bildern, wirklich schön geworden, ne? Also große graue Fliesen und so, also sieht komplett anders aus, die Wohnung. Also neu gefliest, aber den also Grundriss gelassen, die Sachen im Bad da gelassen, wo sie waren vorher.
Ja. Ja. Also ihr habt die Wände für die Elektrik aufmachen müssen, aber jetzt kein Durchbruch. Man hätte das machen können, Bad und WC ist getrennt. Das war ein Gedanke, eine Wand rauszunehmen. Habe mich letztendlich aber dagegen entschieden. Ja, viele möchten natürlich auch, also es ist auch eine nette Sache, wenn man ein separates WC hat.
Ja, ja, ja.
Das sind übrigens keine Fliesen, das ist Bodenmaterial.
Ah ja, okay, okay.
Ja.
Warum?
Ja, weil das zunehmend gemacht wird. Ich habe einen Handwerker, der nebenher für mich Schreinerarbeiten, also Boden und so Sachen macht, Küche, Boden verlegt und so weiter. Und der hat es kürzlich woanders gemacht. Also das ein Vinylboden in dieser Fliesenoptik praktisch im Bad an den Wänden.
Und das war für günstiger ist das nicht, oder? Wahrscheinlich?
Doch schon.
Ist günstiger, ja? Okay.
Ja. Okay. Du hast halt wenig Vorbereitung, weil du kannst halt auch die Fliese machen.
Ah, die vorherigen Fliesen quasi nicht runter, sondern Vinyl drauf.
Ja.
Und also aussehen tut's klar auf Bildern. Also man merkt es wahrscheinlich, wenn man dann wirklich davor steht.
Man spürt es also von der Haptik her, klar, aber es sieht aus wie eine Fliese.
Ja.
Es soll aber auch nicht, es soll kein Imitat sein. Also das ist
ein
gutes Material, das fühlt sich gut an. Es ist für Nassbereich auch gemacht. Und das hat sich so angeboten. Der hat es gesagt, ich habe es für mich durchgerechnet. Es war einfacher, weil ich brauchte einen Handwerker weniger sozusagen, der das mitgemacht mit dem Boden. Es ist nicht günstig, aber es ist auf jeden Fall günstiger wie Fliesen und ich sag mal eine sehr unkomplizierte Variante.
Ja. Genau, Küche ist auch drin.
Genau, Küche ist eingebaut. Ja.
Heizkörper gelassen, ne?
Lackiert, ja.
Ja. Okay. So, okay. Und jetzt lass mal kurz Zahlen machen. Also 225 ist Gesamtinvest, wobei ein bisschen Eigenleistung noch drin ist.
Ja.
Wie hoch ist der Kredit?
Gut, ich habe die Maklerprovision ist umgelegt auf den Verkäufer.
Mhm.
Also das heißt, Kaufpreis ist etwas hochgegangen.
Ja.
Dafür hat die Maklerprovision der Verkäufer übernommen. Es ist eine 100% Finanzierung, beziehungsweise 110, weil ich von der Bank nur 10.000 für Renovierung bekommen habe.
Okay, das heißt, wie viel EK musste rein?
Knapp über 30.
Knapp über 30, okay. Und genau, und jetzt, das ist auch, also ist echt cool, dann PDF hier, muss man gar nicht selber rechnen, jetzt kommt quasi raus, also es ist ab 1.10. vermietet, du hast vorhin schon gesagt, für was waren das, 12 Euro, glaube ich,
auf dem Quadratmeter? Ja, nee, 13.
13?
Ja. Also mit allem drum und dran, Küche, Garage, Wohnung.
So, Mietrendite 6,8%, Cashflow vor Steuern 94 Euro im Monat.
Richtig.
Ja. Kurz einmal über dieselben Zahlen sprechen. Cashflow vor Steuern heißt, da hast du schon Betriebskosten abgezogen.
Richtig.
Aber Steuer eben noch nicht. Okay. Und du weißt aber schon, dass die Mietrendite noch steigt, weil du einen Staffelmietvertrag gemacht hast.
Richtig. Genau. Ja.
Okay.
Es war so, dass die Wohnung natürlich, die ist jetzt hochpreisig vermietet. Sage ich mal, ja, also günstig ist sie nicht, aber es ist natürlich auch vieles gemacht worden.
Mhm.
Ich wollte aber einfach diese Staffel auch haben, dass eine gewisse Klarheit auch mit dem Mieter da ist. Ich kenne den Mieter zufällig über ein paar Ecken. Und mir war das einfach, sag jetzt mal, in der Vermietung auch wichtig, dass dann gewisse Dinge gleich geklärt sind. Und dann hat sich daraus letztendlich so ein Staffelmietvertrag ergeben.
Ja.
Dann haben wir, sage ich mal, die Ruhe, dann muss man auch, sage ich mal, hat man, ja, muss ich keine Gespräche führen oder kommt nachher die böse Überraschung. Und so ist das schon mit drin. Alle wissen Bescheid. Genau.
Ja, okay. Also der Buy-and-Hold-Case sieht so aus. Jetzt irgendwie gute 7% Mietrendite, dann zumindest quasi zumindest bald. Treffen auf 1,5% Tilgung und 3,7% Zins.
Richtig,
ja. Interessant auch, du hast ein Jahr tilgungsfrei gemacht.
Richtig, ja.
Das war kein Problem?
Nö. Ich habe es angefragt, ganz normal. Also und dann kam das Angebot, die Option, ein Jahr. Ich kann natürlich früher starten mit der Tilgung, wenn ich möchte, aber maximal ein Jahr.
War das dieselbe Bank wie für euer Eigenheim?
Nee.
Nee.
Ich hab im Zuge von der Masterclass mit dem Finanzierungsvermittler eine Banktour gemacht, also mit seinen Bankpartnern. Typischerweise, wie man es letztendlich ja auch lernt, mit Investorenbroschüre und so weiter, dann waren wir damals bei drei Banken. Letztendlich hat eine der Banken, wo ich mich damals vorgestellt habe, bevor das losging, das dann auch finanziert.
Stand in der Investorenbroschüre schon, dass du mehr machen willst noch?
Ja.
Okay.
Ja. Ja. Also ich habe von denen auch dann einen Rahmen bekommen oder weiche Finanzierungsbestätigung, also all das, was letztendlich auch einen weiterbringt dann beim Makler bei der Besichtigung oder später dann bis zum Kauf letztendlich.
Ja. Ja. Ja, cool. Okay, also das können wir uns quasi vorstellen mit 5, irgendwas Bankrate bei 7% Mietrendite. Dazwischen liegen jetzt noch irgendwie Kosten. Der Buy-and-Hold-Case ist jetzt, dass die zahlt sich mindestens von selbst ab und jetzt läuft quasi die Miete der Bankrate davon. Also wenn über die nächsten Jahre die Mieten weiter steigen, was ja absehbar ist, sehr absehbar auf die Region, dann zahlt sich das von selbst ab und es würde sogar was übrig bleiben, was du tatsächlich rausziehen könntest, wenn du willst. Du hast sie ja jetzt komplett fertig gemacht, ne?
Richtig, genau. Also ich habe dann auch letztendlich etwas mehr gemacht, wie ich es ursprünglich geplant habe. Aber ja, ich habe jetzt, es war letztendlich, also man hätte das EK schonender machen können, würde ich wahrscheinlich auch beim nächsten Mal. Die Situation hat es aber hergegeben. Ich konnte etwas mehr selber eigene Zeit investieren, sage ich mal. Ich habe zum Beispiel Fenster gemacht, die wollte ich ursprünglich nicht machen. Die wären aber gekommen. Und das war dann einfach die Entscheidung, ich mache es jetzt, wenn ich dran bin an der Renovierung und habe dafür aber, sage ich mal, ja, die nächsten 15, 20 Jahre mit solchen Themen meine Ruhe. Ja. Ja. Also man hätte das Ganze noch mehr an die Kante fahren können, aber es war dann, sage ich mal, eine vernünftige Entscheidung. Ich mache es jetzt habe ich gerade Zeit für sowas und kann ersparen wir das dann in der Zukunft.
Ja, ja.
Und genau.
Jetzt kurz zur Vermietung, weil du hier diese schöne Grafik hast. Mhm. Sind das Exposé-Aufrufe für Vermietung? Du hast sie nicht zum Verkauf angeboten, oder?
Richtig. Das war ganz normal über ohne Makler eingestellt auf die Portale. Und das ist, was du siehst, ist eine Statistik von ohne Makler.
Ja.
Das kam zu dem Zeitpunkt, wo ich mit der Christine im Austausch war und das vorbereitet habe. Deswegen habe ich das damit mit angehängt. Da sieht man ganz schön, wie der Bedarf letztendlich war in der Wohnung. Ja.
Also das sieht man wirklich sehr gut. Also einmal möchte ich erwähnen, ohne-makler.net ist ja ein Partner von uns, hat einen sehr charmanten Vorteil. Man inseriert an einer Stelle, es wird auf alle bekannten Portale inklusive eBay Kleinanzeigen, ImmoScout und Co. verteilt. Zahlt sogar weniger, wenn man einzeln inserieren würde und hat dann noch so ein cooles Dashboard. Auf ein Screenshot des Dashboards wir gerade blicken. Und da sieht man jetzt hier Tage. Ich sehe 8 Tage im Verlauf und Exposé-Aufrufe pro Tag. Und das aggregiert quasi ohne Makler auch über die Plattform hinweg. Ne?
Ja.
Und die absolute Höhe, das ist schon krass. Ne? Also knapp 400 am ersten Tag. Über 500 am zweiten Tag, dann noch 120, dann ganz wenig, dann wieder 100, dann wieder 120, wieder 100 und wieder nochmal 20 oder so. Das sind Exposé-Aufrufe, steht ja so hier oben, 3400 Exposé-Aufrufe für die Vermietung. Mhm. Boah, oder?
Krass, ja.
3400 Exposé-Aufrufe, jetzt wissen wir alle, dass Exposé-Aufrufe was anderes sind, Kontaktanfragen 56, aber 56 Kontaktanfragen ist auch schon ordentlich.
Ja. Ja.
Das heißt, du konntest den Mieter aussuchen.
Ja, schon. Ja. Also ich sag mal, Aufrufe sind jetzt, ja klar, das ist jetzt nicht wirklich greifbar, weil ich meine, er klickt was an, wo er ja noch gar nichts sieht, aber die Anfragen, das ist schon was, eine Kennzahl, mit der man, denke ich, arbeiten kann. Das waren die, wo letztendlich mich angeschrieben haben und wo ich dann aus diesem interessanten Stamm letztendlich habe ich dann Besichtigung gemacht.
Ja. Ja. Echt hohe Mietnachfrage, ja. Ja, ja, ja. Okay. Also, kann nur jedem empfehlen, ohne-makler.net, das ist echt cool. Ne? Da kann man das dann echt auch sehr gut verfolgen. Kann jeder nutzen, ne? Also nicht nur Masterclass. Okay, so, und jetzt hast du aber, das war jetzt Buy and Hold Case, den haben wir, glaube ich, verstanden. Ist das für dich eine Altersvorsorge-Geschichte, ne? Das gebe ich weiter an die Kindergeschichte, sowas, oder? Buy and Hold.
Ja, also wie gesagt, das war, der Hintergrund war, ja, ins Doing zu kommen, die Erfahrung letztendlich zu sammeln mit diesem Immocation Masterclass Hintergrund, konnte natürlich auch viele Dinge umsetzen, ganz klar. Und ja, der Gedanke war, ja, Long Game, sage ich mal, kaufen, langhalten über die Mietentwicklung und parallel Wertsteigerung Wert schaffen.
Cool. Okay, ganz, so, und gutes Stichwort, Wert geschaffen, hast du schon im Hier und Jetzt auch, weil du sagst, die könnte ich für wie viel wahrscheinlich verkaufen?
Der Makler sagt so um die 270, 280 hätte er es angesetzt.
Okay.
Also der Fall ist schon eingetreten. Also ich bin mit dem Makler bei einer anderen Besichtigung wieder zusammengekommen. Wir haben über die Wohnung gesprochen. Ich war gerade in den letzten Zügen der Renovierung. Wir haben uns Bilder angeschaut. Dann sagt er, ja, macht er letztendlich das Angebot, ob ich nicht Bock hätte, die Wohnung zu verkaufen. Ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen, habe mich am Ende aber dagegen entschieden, weil ich es einfach halten möchte. Aber es wäre, die Option hätte es gegeben. Und klar, man fängt da nachzudenken, weil es natürlich wieder EK-Spritze gewesen wäre. Also wäre auch eine gute Gelegenheit gewesen, weiteres EK dadurch zu beschaffen. Klar, hätte auch Sinn gemacht.
Ja. Gut, man weiß natürlich nicht, für wie viel es dann wirklich verkauft werden würde. Also tatsächlich kommen ja wirklich die Käufer am Immobilienmarkt großer in breiter Front langsam zurück. Ja. Das sagst du sowieso für allen, die wären eh da gewesen, eigentlich durchgehend oder viel. Aber das, klar, man weiß nicht, aber wahrscheinlich hättest du ein paar 10.000 Euro auf dem Konto gehabt, wenn du es gemacht hättest, ne?
Ja, also mit, klar, Vorfälligkeit wär gekommen und so weiter, aber ich habe es mal durchgespielt, grob. Ja, da wären nachher schon 25, 30 nach Steuer hängen geblieben wahrscheinlich.
Ja. Ja, aber du hast, also ich würde auch die ersten immer halten und irgendwie ist dann am Ende schon das Buy-and-Hold-Herz bei mir größer, weil ich mir immer denke, so, den Wert hast du ja. Richtig. Den kannst du irgendwann rausziehen. Du kannst ja auch in 2, 3 Jahren zur Bank gehen und dann wieder was rausziehen, wenn du merkst, jetzt ist die Miete nochmal höher und ich kann dann mit dem Geld arbeiten und so. Also wenn man dann stärker, aggressiver wachsen will, dann kriegt man es auch so. Und zumal du jetzt langfristig festgeschrieben hast und so. Also,
ja. Nee, also es war, der Reiz war da. Es war schön zu sehen, dass es die Option gibt. Ich habe über Fix und Flip nie konkret nachgedacht. Es wird dann automatisch zum Thema, ob du willst oder nicht.
Ja, und, ja, ja.
Es ist schön zu wissen, dass es die Option gibt, aber ich fühle mich mit der Entscheidung jetzt wohl, weil ja, das war nicht der Case. Ich finde, das müsste man dann auf den Grund auf so angehen. Ich bin happy da damit und es passiert nichts. Also wenn der Gedanke je wieder aufkommt, es ist nichts verloren gegangen. Also
ja. Genau. Ja, voll. Okay, wie geht's weiter?
Ja, ich bin jetzt ist das Thema beendet. Ich war natürlich auch selber sehr eingespannt, beschäftigt mit der Wohnung, bis es dann letztendlich vermietet war. Es ging aber gut nebenher. Und jetzt bin ich wieder auf der Suche. Der Reiz Richtung Mehrfamilienhaus wird größer, weil ich schaue gerade vorzugsweise Mehrfamilienhäuser an. Und spitzt sich zu, könnte sich auch bald was ergeben. Und jetzt geht schon darum, das Ganze so etwas zu multiplizieren und weiterzumachen.
Wo kommt dein EK her?
Gut, ich habe vom Gehalt, vom eigenen Geld letztendlich. Aber klar, der Punkt wird früher oder später kommen, wenn die Rechnung aufgeht, sage ich mal, und weiterhin interessante Objekte dabei sind und ich weiterhin kaufen kann. Wird natürlich der Punkt auch irgendwann mal kommen, dass womöglich eine Bank sagt, jetzt nicht mehr oder anders oder mit mehr EK und so weiter. Noch funktioniert es gut. Deswegen, ja, Step by Step.
Hast du, also man muss ja auch keinen Stress machen, du hast wahrscheinlich eine Sparquote, du wirst ein ordentliches Gehalt haben als Vertriebsleiter, davon wirst du was auf die Seite bringen. Wenn man allein das EK jedes Jahr, was man, wenn man ein bisschen konsequenter spart, wenn man das jedes Jahr irgendwie investieren würde, dann kommt man ja auch schon ziemlich weit, ne? Und dann kann man da trotzdem noch, dann kannst du ja immer noch nachdenken, wie gesagt, über Nachbelang, über Co-Investments und was nicht alles gibt, ne?
Ja. Genau. Ja. Also noch nicht, wie gesagt, ich habe die Bankpartner, das hat super funktioniert. Investorenbroschüre, top. Also das hat diesen Effekt, der von dem immer erzählt wird. Also man hatte gutes Standing, das war alles auch kein Problem mit weicher Finanzierungsbestätigung oder tilgungsfreie Zeit. Aber klar, es kann kommen. Klar, mit jedem Kauf wird natürlich auch das Eigenkapital weniger. Deswegen noch muss ich mir zum Glück keine Gedanken darüber machen, aber klar, der Tag wird kommen und dann sieht man aber weiter. Also das ist ein gutes Konstrukt mit einem Finanzierungsvermittler. Ich habe dann einen guten Partner, der mich da begleitet und ja auch viel im Hintergrund machen kann und klären kann mit der Bank. Also da ist einfach auch schon von Grund auf durch einen Finanzierungsvermittler ein gewisses Vertrauen da. Und ja, die Basis habe ich jetzt erstmal. Und wenn der Tag kommt, wo die Bank das vielleicht nicht mehr so mitspielt, dann gucken wir weiter.
Genau. Und dann muss man immer gucken, wo will man hin. Wir hatten es im Vorgespräch, du hast gesagt, René Zeitel hat hier 1000 Einheiten plus gekauft. Jetzt bin ich hier im Podcast, wo ich sage, das ist ja die Aufgabe von uns, von Immocation, zu sagen, was ist der erste oder der nächste Schritt auf der Treppe? Dann kann man sehen, wo es hinläuft. Aber weiß nicht, 1000 Einheiten vorstellbar?
Vorstellbar ist alles, aber klar, die 1000 Einheiten fallen nicht vom Himmel. Das ist auch klar. Ja. Der Markt ist ein anderer, ich will jetzt nicht mal sagen, schwieriger, aber klar, auch aus solchen Zeiten entstehen Menschen, die sowas hinkriegen, aber klar, man muss auch realistisch bleiben, das ist einer von sehr wenigen, die das so hinpackt haben. Also vorstellbar ja, aber klar, Step by Step, man hat irgendwo ein Ziel im Hintergrund, das darf gar nicht größer aussehen, aber ich glaube, 1000 Einheiten kannst du nicht planen. Also da muss schon einfach auch das eine zum anderen kommen, da muss vieles richtig laufen. Du musst an die richtigen Personen hinlaufen. Dann kann das funktionieren, aber planbar schwierig.
Ja, ja. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, wenn wir uns in ein paar Jahren unterhalten. Ja. Genau, drück die Daumen fürs erste Mehrfamilienhaus. Vielen, vielen Dank für das super spannende Gespräch und deine Insights.
Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute euch. Dankeschön.
Danke. Ciao.
Ciao.